Nachdem wir uns in der letzten Woche mit dem Thema Einfluss von alten Verletzungen auf deine Konzentration und Entscheidungsfindung konzentriert haben, werden wir den Switch wieder zurück machen und so ein bisschen an Podcast Folge 97 anknüpfen, warum viele gute Kämpfer nie ihr Potenzial ausschöpfen. Heute mit dem Thema Mindset Training. Und heute möchte ich dir zeigen und sagen, vor allen Dingen sagen, weil zeigen kann ich ja hier nicht so viel, warum Mindset Training Performance unter Druck nicht löst. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Neuroathletik-Trainings-Podcast Nervenstark. Der Podcast, der sich mit angewandter Neurologie im Kampfsport beschäftigt und wo Real Talk angesagt ist, wie immer. Nächste Woche ist Podcast-Folge 100. Das ist so krass. Wir haben am 22. Februar Podcast-Folge 100 geknackt. Und für diese Podcast-Folge habe ich mir jemanden dazugeholt. So viel kann ich dir an der Stelle schon verraten. Mehr sage ich aber auch nicht. Alles Weitere erfährst du dann in der nächsten Woche. Ich würde sagen, wir starten in die neue Folge rein. Schnall dich an oder auch nicht. Such dir was zu schreiben oder auch nicht. Aber hör auf jeden Fall bis zum Ende zu. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit am Start bist. Let's go! So, bevor wir in die neue Folge reinstarten, kann ich dir sagen, der Struggle is real. Du erinnerst dich an meine Story rund um das Mikrofon, was in Nizza nicht funktioniert hat. Und das habe ich zurückgeschickt, bla bla bla, long story short. Ich habe mir ein neues gekauft, beziehungsweise ich habe Ende Januar Geburtstag gehabt, Trommelwirbel, und habe einen Amazon-Gutschein bekommen. Und habe mir gedacht, geil, nutze ich doch die Chance und hole mir von dem Amazon-Gutschein anteilig ein neues Mikrofon. Ja, da habe ich die Rechnung ohne den Amazon-Gutschein gemacht, weil der konnte nämlich nicht eingelöst werden. Pipapo, Kundenservice hin und her und was weiß ich nicht. Jetzt muss ich den wieder zurücksenden an die Person, die ihn mir geschickt hat, damit das irgendwie wieder aktiviert werden muss. Und jetzt komme ich hier nicht zu Hause weg, weil hier in Norddeutschland liegt überall Schnee. Schnee und Eis, vor allen Dingen Eis. Meine ganze Straße ist voll mit Eis. Wir schreiben jetzt gerade den 5. Februar, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme. Und es ist alles voller Eis. Schnee ist ja das eine, Eis ist das andere. Und ich bin eine gute Autofahrerin. Das würde ich schon von mir behaupten. Aber nicht bei Schnee und Eis. Da werde ich meiner Haarfarbe, falls du mich noch nie gesehen hast, ich bin blond, werde ich meiner Haarfarbe und meinem Geschlecht richtig gerecht. So eine Blondine am Steuer, die bei dem Wetter kein Auto fahren kann. Das bin 1:1 ich. Und dementsprechend kann ich gerade den Amazon-Gutschein nicht wegschicken, bekomme kein neues Mikrofon, bla bla bla. Richtige Luxusprobleme, ich weiß. Aber ich musste das an der Stelle einmal loswerden. Aber ich denke, wir kommen die Zeit auch so miteinander aus. Sonst wärst du ja nicht weiter hier am Start und würdest mir durch mein anderes Mikrofon trotzdem fleißig zuhören. Kommen wir jetzt aber zum wesentlichen Teil und zu dem Teil, weswegen du überhaupt hier in der Folge gelandet bist. Und heute möchte ich mit dir über dein Mindset sprechen. Und vor allen Dingen darum, warum unter Druck nicht dein Mindset, das ist ja auch so ein fancy Wort, ne? Mindset. Das ist ja, also Mindset ist mittlerweile auf der gleichen Stufe wie Neuroathletik-Training oder Neuroathletik, weil es so pauschal gefühlt für alles verwendet wird. Jemand macht eine Atemtechnik, ist direkt Neuroathletik. Und nee, wir machen es andersrum. Jeder oder irgendjemand, der mit einem Buchstabenstift vor seinen Augen rumfuchtelt, macht direkt Neuroathletiktraining. Darüber habe ich auch mit meinem Podcast-Gast, der in der nächsten Woche kommt, gesprochen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuhören. Und jeder, der irgendwas visualisiert, macht Mindset-Training. Das ist so oberflächlich gedacht und viel zu kurz gedacht. Und ich möchte hier auch kein Mindset-Training-Bashing betreiben. Ich möchte dir nur einmal, nicht grob, das wäre falsch, möchte dir den Unterschied zwischen Mindset-Training und Neuroathletik-Training mal etwas näher bringen. Da gibt es nämlich einen signifikanten Unterschied, auch wenn ich mich darauf spezialisiert habe, dass das Gehirn unter Druck quasi die richtigen Entscheidungen treffen soll, also quasi das Training darauf abstimme, dass Gehirn und Körper aufeinander, ja, aufeinander hören. Hört sich so an, als wenn der eine mehr zu sagen hätte als der andere. Aber dass du in Wettkampfsituationen die passenden Entscheidungen triffst, den Fokus beibehältst und dementsprechend deine Reaktion so optimieren kannst, dass du leistungsfähig bist. Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass es immer auch flexible Faktoren gibt. Man kann sich nicht immer auf alles vorbereiten, aber je stabiler das Nervensystem mit der Situation umgehen kann, desto besser wird auch Leistung freigesetzt. Und bevor wir jetzt in die Thematik generell einsteigen, kurz vorab nochmal drüber gesprochen zu haben, was der Unterschied zwischen Neuroathletiktraining und Mentaltraining ist, ist an der Stelle ziemlich wichtig. Denn, wie gesagt, Mentaltraining oder Mindset-Training, ich weiß nicht, ob man das dann nochmal differenziert, ich würde es jetzt in einen Topf packen, ist speziell darauf ausgelegt, die, wie der Name schon sagt, mentalen und psychologischen Ebenen aufzuarbeiten. Also diese Art von Training wird quasi bewusst genutzt, um kognitive Prozesse wie Gedanken, Emotionen, wie ich gerade auch gesagt habe, Visualisierungen und Aufmerksamkeit zu trainieren, um Verhalten und dementsprechend auch Leistung zu beeinflussen. Jetzt kommen wir auf die andere Seite. Neuroathletiktraining kann man gleichsetzen mit neurophysiologischem Training. Und wie der Name auch hier schon sagt, arbeitet oder ist der Gedanke dahinter, auf der neurophysiologischen Ebene zu arbeiten. Das heißt, ich nehme mich jetzt einfach mal als Aushängeschild dafür, ich arbeite direkt am Nervensystem und nutze gezielt die sensorischen Reize, zum Beispiel durch deine Augen, durch dein Gleichgewichtssystem, durch deine Körperwahrnehmung, durch deine Sensorik, um Bewegung, Leistung und deine Belastbarkeit zu verbessern. Beide Ansätze verfolgen ähnliche Ziele und ich kann verstehen, dass man manchmal den Unterschied da nicht so erkennen kann, sind aber im Ansatz und in der Wirkungsweise nicht identisch. Also die ergänzen sich sinnvoll. Es würde schon Sinn machen, einen Mentaltrainer, sage ich mal, zu haben oder einen Sportpsychologen und einen Neuroathletiktrainer, weil das eine nur bedingt was mit dem anderen zu tun hat und das Neuroathletiktraining eher auf der, wie gesagt, neurophysiologischen Ebene arbeitet. Und wie gesagt, beides wirklich sinnvolle Ergänzungen will ich es nicht nennen. Wenn du an die Spitze deines Sports kommen möchtest, dann wird es in Zukunft darauf ankommen, dass du dich mit dir selber befasst. Ob du das durch Neuroathletiktraining machst, ob du durch das Mentaltraining irgendwie dich weiterentwickelst, sei mal dahingestellt. Das muss auch jeder für sich selber wissen. Aber je erfolgreicher du werden willst, desto bewusster musst du mit Neurologie, Mentalität, Psychologie umgehen, um dann dementsprechend auch nicht nur oben anzukommen, das ist das eine, aber auch oben natürlich zu bleiben, dass deine Leistungsfähigkeit Bestand hat oben. Und wir gehen jetzt mal zurück zum Thema, warum unter Druck nicht dein Mindset übernimmt. Und jetzt ergänze ich noch zwei Sachen, sondern dein Hirnstamm und dein limbisches System. Wenn der Druck steigt und jeder von uns nimmt diesen Druck auf eine völlig individuelle Art und Weise wahr. Die einen rennen 700 Mal zur Toilette, die anderen sind am Schwitzen, zittrige Hände, die anderen machen sich so viele Gedanken, dass sie abends nicht einschlafen können und morgens irgendwie merken, dass sie sich gar nicht erholt haben. Also Druck kann unterschiedliche Muster haben und sich unterschiedlich auswirken auf den Körper. Und wenn der Druck steigt, dann passiert in deinem Gehirn kein Verhandlungsprozess. Was meine ich damit? Es gibt kein Abwägen, kein positives Umdenken. Es gibt nur die Priorisierung von Überleben. Und wenn du jetzt nicht das erste Mal in dem Podcast hier mit am Start bist, dann weißt du, dass ich immer gesagt habe, Survival before Performance. Dein Nervensystem hat in erster Linie kein Interesse dran, maximal leistungsfähig zu sein, sondern zu überleben. Und diese Priorisierung liegt nicht in unseren Cortex-Bereichen, wo wir quasi zu den bewussten Arealen unseres Gehirns kommen, sondern teilweise in unserem Hirnstamm. Nicht ausschließlich, aber zu einem großen Teil. Und der Hirnstamm ist evolutionär der älteste Teil deines Gehirns. also das sogenannte Reptiliengehirn, ne, oder Old Brain Reptiliengehirn, je nachdem, welchen Artikel man sich durchguckt oder durchliest, wird er unterschiedlich beschrieben, meint aber von der Sinnhaftigkeit dasselbe. Und dein Hirnstamm interessiert sich nicht für deine Taktik, für deine Motivation oder für deine Ziele. Das sind Cortex-Aufgaben. Die Aufgaben deines Hirnstamms sind relativ simpel und, man muss es an der Stelle sagen, gnadenlos effizient. Wir sprechen hier von Atemfrequenz, wir sprechen hier von Herzfrequenz, wir sprechen hier von Muskeltonus und Grundspannung im Körper und wir reden hier von Schutzreflexen. Und Kampfdruck oder beziehungsweise Unterkampfdruck, so, übernimmt der Hirnstamm die Kontrolle, weil er schneller ist als jeder bewusste Gedanke. Sensorische Informationen, also das, was du über deine Augen, Gleichgewicht und Co. aufsteigend, das nennt man auch afferent, quasi aus deinem Körper nach oben an den Hirnstamm weitergeleitet werden, wenn du dir dein Gehirn mal vorstellst, von unten nach oben und von hinten nach vorne verarbeitet. Das heißt, diese Informationen passieren erst deinen Hirnstamm, dann den Thalamus und kommen irgendwann dann zu den jeweiligen Cortex-Arealen, wo sie dann nochmal weiterverarbeitet werden. Und die Leitfrage für deinen Hirnstamm ist, muss ich überleben? Und vor allen Dingen, was muss ich tun, um zu überleben? Und wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird, muss ich überleben? Und ein Wettkampf, ob das jetzt im MMA ist, wo es nochmal ein bisschen brutaler zugeht oder etwas entspannter, will ich nicht sagen, aber etwas weniger blutig, so wie zum Beispiel im BJJ oder im Judo, dann kann die Frage ja trotzdem mit Ja beantwortet werden, muss ich überleben? Und was viele Athleten dann häufig wahrnehmen, ist zum Beispiel eine erhöhte Grundspannung. Der Körper fühlt sich auch irgendwie ein bisschen steif an und irgendwie ja, findet man nicht so ganz die innere Ruhe und schafft es auch irgendwie nicht, diese Grundspannung zu lösen. Dann eine reduzierte feine motorische Kontrolle. Also irgendwie schaffst du es nicht, die Techniken aus dem Training in deine Wettkampfsituation zu übertragen, wenn du dich beispielsweise vor dem Wettkampf warm machst. Das hat auch was damit zu tun, dass dein Hirnstamm in dem Moment eher grobmotorische Schutzmuster priorisiert als feine motorische Kontrolle. Und das erklärt dann auch, warum unter Druck Schläge oder Würfe, ne, münzt das auf die Kampfsportart um, die du machst. Ich switche häufig ins MMA, weil ich da halt gerade auch die meisten Berührungspunkte habe. Aber du kannst das auch auf Takedowns und alle möglichen Sachen aus dem Judo BJJ ummünzen. Also, das erklärt, warum unter Druck Schläge hart, aber unpräzise werden. Bewegungen irgendwie, ich sag mal, eckig wirken und irgendwie nicht so ganz rund. Timing verloren geht, ne? Nicht weil deine Technik fehlt, sondern weil dein Hirnstamm Feinmotorik aktiv unterdrückt, weil er das auch einfach nicht als relevant sieht. Und du kennst diese Testung, die Ärzte häufig machen, bevor sie die Kämpfer, hier dieser Medical Check, bevor Kämpfer dann freigegeben werden für den Kampf, da wird ja auch dieser Pupillentest gemacht, ne? Also, dass man guckt, okay, wie reagiert die Pupille und das ist tatsächlich auch eine Testung für das Mittelhirn und das Mittelhirn ist ein Teil deines Hirnstamms und dieser Bereich ist sehr häufig überempfindlich, überaktiv, hypersensibel, das kann man jetzt nennen, wie man möchte, wenn Kopfverletzungen jeglicher Art vorliegen, Gehirnerschütterung, aber auch teilweise schwerwiegendere Sachen. Das heißt, man kann Rückschlüsse darauf ziehen, wie ist der Pupillenreflex, weil der halt auch nicht trainiert werden kann. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt die eine Pupille größer als die andere, weil ich das jetzt so will. Das ist reflexiv. Das kannst du nicht beeinflussen. Und so kann man Rückschlüsse dementsprechend auch auf den Hirnstamm, in dem Fall auf das Mittelhirn ziehen. Und neben dem Hirnstamm ist auch das limbische System ein sehr wichtiger Bereich, ein sogenannter, ich sag mal, emotionaler Verstärker von Angst. Vielleicht hast du schon mal was über das limbische System gehört, vielleicht auch nicht. Du wirst aber, auf jeden Fall will ich nicht sagen, aber noch wahrscheinlicher was über die Amygdala gehört haben. Amygdala, wie kann man das noch anders betonen? Ich habe letztens in einem anderen Podcast eine ziemlich witzige Betonung von Amygdala gehört. Jetzt fällt sie mir nicht mehr ein. Bestimmt gleich, wenn ich so mitten im Redefluss bin, fällt mir das irgendwie wieder in den Sinn, wie das war. Und dein limbisches System, insbesondere die Amygdala, bewertet permanent Sinnesreize. Das passiert nicht rational, das passiert nicht logisch, sondern blitzschnell. Und wenn der Bereich Fragen stellen könnte, dann würde dieser Bereich beispielsweise fragen, wie laut, wie nah, wie schnell, wie unvorhersehbar. Und im Kampfsport bekommt die Amygdala aggressive Körpersprache, plötzliche Bewegung, Impact auf jeden Fall, egal in welchem Bereich du unterwegs bist, Kontrollverlust über Raum oder Gleichgewicht, je nachdem, ne, wenn man mal so richtig eingedonkt bekommen hat, dann gehen die meisten auf die Knie, fallen ein, sacken ein und das wird von dem Bereich definitiv als Bedrohung eingestuft. Und dann passiert Folgendes. Natürlich auf neuronaler Ebene werden Stresshormone ausgeschüttet. Dann kommt es zu einer Verstärkung der Hirnstammaktivität. Da hatten wir gerade drüber gesprochen. Und die Amygdala ist durchaus in der Lage, den sogenannten präfrontalen Kortex zu hemmen. Das bedeutet, dein Denken wird nicht schlechter. Es wird nicht abgeschaltet. Also der Bereich ist nicht einfach runtergefahren worden und funktioniert jetzt nicht mehr, sondern er wird in die Entscheidungsfindung, so ist es besser, nicht mit einbezogen. Und was macht dein präfrontaler Kortex? Dein präfrontaler Kortex ist zuständig für bewusste Entscheidungen, für die Planung von komplexen Bewegungen, für Impulskontrolle, für Strategie. Also wenn man das so in eine Kategorie packen möchte, so für High-Performance-Skills. Aber, und das ist eine Info, die jetzt im Laufe der Podcast-Folgen und auch zu Beginn dieser Podcast-Folge quasi einen Schuh draus macht, er funktioniert nur in einem relativ sicheren Zustand. Sobald dein Hirnstamm und dein limbisches System Gefahr melden, sinkt seine Aktivität messbar. Das hat man in Studien und in Messungen echt nachgewiesen. Da kommt da vorne nichts mehr an, dann ist nichts mehr mit komplexen Bewegungen und Entscheidungsfindung und. Das Arbeitsgedächtnis bricht ein und ist nicht mehr so optimal und komplexe Entscheidungsprozesse stoppen oder werden suboptimal ausgeführt. Deshalb kannst du Technik im Training beispielsweise perfekt abrufen und sie im Wettkampf auf einmal vergessen. Nicht vergessen im Sinne von Wissen, ne, du weißt schon, was du zu tun hast, aber neuronal gerade nicht abrufbar oder neuronal gerade nicht verfügbar. Ich wünsche dir das auf keinen Fall, aber vielleicht hast du den Moment auch schon mal gehabt, wo du im Kampf gedacht hast, heilige Scheiße, das ist nicht das, was ich zeigen wollte. Und je mehr du dich darauf versteift hast, dass es funktionieren soll und ich sag mal, je bewusster du die Kontrolle über die Situation haben wolltest, desto schlechter wird es eigentlich. Also es gibt selten Kampfsportler, die es dann wirklich schaffen, sich wieder zu setteln und diese Überreizung der Systeme so wieder einzufangen, dass da auch wieder Performance draus entstehen kann. Und ganz wichtig, auch für Wettkämpfer, auch für Athleten, das ist kein Kontrollverlust, das ist kein, du bist ein mental schwacher Mensch. Das ist wichtig, weil das ist das Erste, woran viele denken. Ich bin mental nicht stark genug für den Sport, ich bin ein schwacher Mensch, bla 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 bla, was man sich dann halt auch selber so erzählt. Es liegt in Anführungszeichen, ich will das Wort nur nicht benutzen, weil das ein sehr entscheidender Faktor ist. Es liegt daran, dass dein Nervensystem Alarm schlägt und nicht das macht, also was heißt nicht das macht? Das Nervensystem macht exakt das, wofür es gebaut wurde, nämlich dich zu schützen und Sicherheit zu gewährleisten, Survival before Performance. Und solange dein Gehirn glaubt, es müsse dich schützen, wird es Leistung begrenzen. Ich hatte es in der vorletzten Folge auch. Man stellt sich dieses Sicherheitsbedürfnis immer so selbstverständlich vor. So, ja, warum soll er sich nicht sicher fühlen? Wir haben das mehrmals trainiert. Ich habe vielleicht auch schon mehrere Jahre Erfahrung in dem Sport. Und eigentlich brauche ich dieses Sicherheitsbedürfnis nicht. Ich fühle mich gut, ich bin selbstbewusst. Aber da ist auch wieder die Sache, das, was du bewusst denkst zu sein oder zu können, muss nicht eins zu eins mit dem kompatibel sein, was, ich sag jetzt mal, dein Nervensystem über dich denkt. Und Sicherheit ist an der Stelle ein entscheidender Faktor. Wie gut sehe ich meinen Gegner überhaupt auf verschiedene Distanzen? Stell dir mal vor, deine Augen sind gar nicht in der Lage, wenn dein Gegner eine gewisse Distanz hat, diese Distanz richtig abzuschätzen. Angenommen, jemand setzt zu einem Takedown an und du verlierst so ein bisschen das Gleichgewicht und dein Gleichgewichtssystem in deinem Innenohr in Zusammenarbeit mit deinen Augen und deinem Kleinhirn, was ja für die Genauigkeit, Balance und Koordination von Bewegung verantwortlich ist, also dein Kleinhirn, meldet deinem Gehirn zurück, oh Gott, wir fallen gleich, ich kann das nicht abfangen und ich bekomme keine guten Informationen in dieser Rotationsbewegung. Was, wenn du Schläge visuell nicht sehen kannst, weil ein Auge nicht in der Lage ist zu konvergieren, also quasi zu schielen? Wenn du deine Faust jetzt einfach mal nimmst und Richtung Nasenspitze führst, ist die erste oder ist eine normale Reaktion, wenn du mit den Augen folgst, dass du anfängst zu schielen. Du denkst jetzt, beide Augen konvergieren, also kommen zueinander. Und wenn man sich das Ganze mal aus einer anderen Perspektive anguckt, zum Beispiel indem ich jetzt ein Video davon mache oder so, wirst du vielleicht feststellen, dass ein Auge gar nicht in diese Konvergenz geht, sondern gerade nach vorne ausgerichtet bleibt. Du hast immer ein dominantes Auge und ein nicht dominantes Auge. Ich habe selten Leute gesehen, die beide Augen gleich stark haben. Habe ich überhaupt schon mal jemanden gesehen? Weiß ich gar nicht. Ich würde mich daran erinnern auf jeden Fall. Aber es gibt immer ein dominantes Auge. Das kann man auch testen. Das machen wir zum Beispiel auch in dem Neurofight Ready Online Campus, wo du herausfindest, welches ist mein dominantes Auge und was sagt mir das aus über meine Leistungsfähigkeit und über meine Bewegung. Und was ist jetzt, wenn dein dominantes Auge verletzt wurde, verdeckt ist durch ein Gi zum Beispiel und keine Informationen mehr wahrnehmen kann? Also du siehst, man kann sich in dem Bereich viele unterschiedliche Fragen stellen, was gleichzeitig auch bedeutet, dass es viele unterschiedliche Einflussfaktoren gibt. Und der neurozentrierte Ansatz gibt dir Sicherheit. Der gibt dir Sicherheit statt diese zwanghafte, bewusste Kontrolle. Und da setzen wir auch an oder nicht an, oh Gott, jetzt hätte ich mich fast selber hier in die Scheiße geritten, da setzen wir nicht an bei so Sachen wie, ja, bleib ruhig, atme tief ein und aus, fokussier dich. Ich weiß, dass Leute das nicht mit böser Absicht sagen, aber es bringt dem Nervensystem gar nichts, gar nichts. Ne? Du musst bei Systemen ansetzen, wie dem Hirnstamm oder dem limbischen System, die deinem Nervensystem besseren Input geben, dein Nervensystem beruhigen und deinem Nervensystem die Sicherheit geben, die es benötigt, damit du Leistung freisetzen kannst. Visuelle Klarheit, vestibuläre Stabilität, eine Gleichgewichtsstabilität und propriozeptive Sicherheit. Wenn diese Systeme stabil sind, dann kann etwas Entscheidendes passieren. Der Hirnstamm gibt Kontrolle zurück. Das limbische System bleibt reaktiv. Das wird nie ganz ausgeschaltet sein, vor allen Dingen nicht in so einer Wettkampfsituation. Aber nicht dominant, das ist wichtig. Und der Cortex kommt wieder on stage oder online. Und erst dann kann Mindset wirken. Erst dann, wenn Sicherheit gegeben ist, kann auch Visualisierung funktionieren. Einfach so von der Denkweise. Visualisierung ist zum Beispiel auch eine Aktivierung für deinen präfrontalen Kortex, für deinen Frontallappen. Und der Frontallappen sitzt direkt hinter deiner Stirn, also frontal, direkt vorne. Und wie du gerade gelernt hast, werden afferente, aufsteigende Informationen von unten nach oben und von hinten nach vorne verarbeitet. Und wenn vorne schon, jetzt sorry, dass ich das sage, aber wenn vorne schon die Kacke am Dampfen ist, ne? Was soll denn die Visualisierung dann vorne noch ausrichten? Was soll denn da passieren? Ne? Für die einen funktioniert Visualisierung ohne Assessment-Kontext, sage ich mal, also ohne, dass das individuell getestet wurde, ziemlich gut. Für andere funktioniert es gar nicht. Es liegt doch einfach daran, dass man sich bei Personen, wo es nicht funktioniert, mal anschauen sollte, wie atmen die eigentlich? Ne? Gibt es Auffälligkeiten im Hirnstamm? Man könnte sich den Thalamus mal angucken. Und dann kann auch irgendwann Visualisierung funktionieren. Und Mindset sollte und ist kein Werkzeug, um das Gehirn zu überreden. Also sollte kein Werkzeug sein und ist auch kein Werkzeug, um das Gehirn zu überreden. Mindset funktioniert nur, wenn das Gehirn Sicherheit empfindet. Und Wenn ein Athlet unter Druck zumacht, dann bringt es auch nichts, trainierter zu sein, härter an Gedanken zu trainieren und zu sagen, ich schaff das. Wenn du nicht daran glaubst, dass du es schaffst, also alleine die Tatsache, dass ich mich jetzt hier hinstellen würde und sagen würde, ich schaff das, und aber innerlich eigentlich weiß so, nee, ich schaff's nicht, sollte mir doch zu denken geben, was brauche ich denn, um davon überzeugt zu sein, dass ich es wirklich schaffen kann? Was brauche ich denn? Nicht nochmal 500 andere Quotes auf Englisch, die mir sagen, wie krass ich bin und dass ich alles schaffen kann. Nicht noch ein, nicht noch irgendein Meme oder Motivationsvideo, was mir sagt, dass ich der Krasseste sein kann, wenn ich nur am krassesten arbeite. Am krassesten arbeiten heißt, nicht einfach mehr sinnlos zu machen, sondern sich anzuschauen, was du brauchst, um diesen Impact optimal zu verarbeiten und abzurufen. Punkt. Word. Mic drop. In diesem Sinne würde ich hier einmal einen Cut machen und bedanke mich bei dir für deine Zeit. Freue dich schon mal auf nächste Woche. Ich freue mich riesig drauf. Ich bin gespannt, wie du das siehst und empfindest, wenn ich jemanden zu Gast habe. Und ja, bin einfach gespannt. Es ist was Neues. Ich habe immer gesagt, ich lade niemanden ein in meinem Podcast, aber also es wird kein Podcast auf Dauer sein, wo hier andauernd Gäste kommen. Aber ich dachte, zu meiner 100. Folge kann es auch mal ein bisschen Neurotalk geben, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall jemand, der hier reinpasst. Also ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Basketballer oder sonst was. Also ist jemand, den ich auch sehr wertschätze und der, wie gesagt, auch optimal in das Podcast-Format reinpasst. So, in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche. Bleib nervenstark und bis dann.